Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Velma Margie Bullard. Velma ist am 23. Oktober 1932 in South Carolina in der USA geboren. Sie ist das zweite Kind des Ehepaares Murphy und Lily Bullard. Sie hatten bereits einen Sohn. Murphy ist Tabak- und Baumwollfarmer. Jedoch herrscht gerade die Weltwirtschaftskrise und Vater Murphy kann den Lebensunterhalt mit dem Verkauf der von ihm angebauten Baumwolle und des Tabaks nicht mehr bestreiten. Die Familie ist gezwungen, kurz nach der Geburt von Velma das unbemalte Holzhaus, die kleine Farm, aufzugeben. Erst nimmt Murphy Arbeit als Holzfäller in einem Sägewerk von Clarence Bunch an und zieht mit seiner Familie in ein Tiny House näher an der Stadt. Hier bekommt die Familie Zuwachs. Das dritte von 9 Kindern kommt zur Welt. Dann nimmt Murphy einen Job in einer Textilfabrik in Fayetteville an und zieht mit seiner Familie zurück in das Haus seiner Eltern in Robeson County. Velmas Großvater stirbt nicht lange nach dem Einzug der Familie und auch seine Frau wird im selben Jahr zu Grabe getragen. Der unerwartete Tod der Großeltern hinterlässt eine eisige Kälte in dem Haus der Familie. Dazu herrscht Strenge und Disziplin. Auch schlägt der Vater seine Kinder und die Mutter greift nicht ein. Velma gefällt die unterwürfige Haltung ihrer Mutter gegenüber ihrem Vater nicht. Er ist ein leicht verärgerter und trinkfester Mann, versucht stets sich durchzusetzen und dazu ein strenger, unnachgiebiger Zuchtmeister im Umgang mit seinen vielen Kindern. Velmas Leben als Kriminelle begann schon sehr früh, als ihr die finanziellen Unterschiede zwischen ihr und ihren Klassenkameraden auffielen. In der Schule wird sie aufgrund ihrer ärmlichen Familienverhältnisse von den anderen Kindern gemieden, obwohl sie eine gute Schülerin ist. Sie fängt an, Geld zu stehlen, klaut sich selbst Taschengeld von ihrem Vater, um sich kleine Luxusgüter leisten zu können. Nachdem ihr Vater dann aber erfährt, dass sie einem Nachbar $80 gestohlen hatte, schlug er Velma so sehr, dass dies das letzte Mal in ihrer Kindheit war, dass sie etwas stahl. Velma wurde während ihrer gesamten Jugend von ihrem Vater sexuell missbraucht, was sie dazu veranlasst, aus dem Haus zu fliehen. Nach ihrem ersten Jahr auf der Highschool mit gerade mal 17 Jahren bricht sie die Schule ab und heiratet gegen den Willen ihrer Eltern ihren Highschool-Freund Thomas Burke. Mit ihm lebt Velma harmonisch in einem kleinen Haus in Parkton, North Carolina, in welchem einst Velmas Familie gewohnt hatte. Auch Thomas ging von der Schule ab und nimmt verschiedene Jobs an, um den beiden einen gewissen Wohlstand leisten zu können. Er arbeitet in einer Baumwollspinnerei und dann als Landarbeiter. 2 Jahre nach der Hochzeit am 15. Dezember 1951 kommt das erste gemeinsame Kind, der junge Ronald Thomas, und am 3. September 1953 ihre Tochter Kim zur Welt. Velma geht in ihrer Mutterrolle total auf. Thomas verdient sein Geld inzwischen als Lieferfahrer für Pepsi-Cola. Dann, als die Kinder das Schulalter erreichen, fühlt Velma sich einsam zu Hause und sucht sich Arbeit. Sie wird fündig und übernimmt die Schicht von Mitternacht bis 8 Uhr morgens in einer Textilfabrik. Aufgrund des zusätzlichen Einkommens konnte die Familie schon bald in ein komfortableres Haus in Parkton ziehen. Velma ist in der Schule als engagierte Mutter bekannt. Sie ist sowas wie die Klassenmutter für die Klassen ihrer beiden Kinder und steht immer für Klassenfahrten oder Ähnliches zur Verfügung. Velma ist eine aktive und einsatzfreudige Mutter, scheint auch in der Ehe eine gute Frau zu sein. Das Paar erlebt mehrere gute gemeinsame Jahre. Weit entfernt ist der Gedanke, dass dem Glück etwas im Wege stehen könnte. Doch im Alter von 31 Jahren beendet Velma ihre Arbeit in der Textilfabrik aus gesundheitlichen Gründen. Sie brauchte eine Notfallhysterektomie, eine nicht geplante Gebärmutterentfernung. Nach dieser Operation im Jahr 1963 fühlt sich Velma sehr unsicher, auch in Bezug auf ihre Weiblichkeit. Sie bekommt immer mehr körperliche Probleme und leidet vor allem unter Schmerzen im unteren Rückenbereich. Sie stürzt mental in eine Krise, bekommt Stimmungsschwankungen und erleidet Wutanfälle. Obendrein ärgert sich Velma auch noch über Thomas. Dieser beschloss, sich den Jaycees anzuschließen und geht fortan zu ihren wöchentlichen Treffen, während Velma zu Hause bei den Kindern sitzt. Nach dem Treffen geht Thomas mit Kollegen dann noch in die Kneipe, womit die Probleme anfangen. Denn er entdeckt den Alkohol für sich. Aufgrund eines Autounfalls im Jahr 1965 trinkt Thomas immer mehr, um seine starken Kopfschmerzen zu unterdrücken. Er hatte beim Aufprall eine Gehirnerschütterung erlitten. Velma behauptet, er sei betrunken gefahren. Doch Thomas widerspricht ihr und versucht sie zu überzeugen, er habe nicht getrunken, sondern sei nur müde gewesen und am Steuer eingeschlafen. Sie glaubt ihm nicht. Die Stimmung in der Ehe wird immer explosiver Es wird zu einer Art Gorillakrieg, bei dem Velma den Whisky ihres Mannes versteckt, ihn manchmal sogar in den Ausguss schüttet und Thomas schließlich als Alkoholiker ins Dorothea Dix Hospital in Raleigh einweist. Um mit dieser Situation klarzukommen, beginnt Velma selbst mit der Einnahme von Medikamenten wie Librium und Valium. So sucht sie nach ihrer Arbeit bei der örtlichen Mühle mehrere Ärzte auf und lässt sich Rezepte verschreiben. Dutzende Ärzte besucht sie und erhält die verschiedensten Medikamente, von denen die meisten auch süchtig machen. Narkotika, Schlaftabletten, Stimulantien und Antidepressiva sowie Barbiturate. Alle von Ärzten verschrieben, die helfen wollen und alle in Kombination mit Valium gefährlich und unvorhersehbar. Auch bei Thomas geht es weiterhin bergab. 1967 wird er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Dadurch verliert er seinen Führerschein und somit auch seinen Job bei Pepsi-Cola. Er ist am Boden zerstört. Die Scham und die Verzweiflung stürzen ihn in eine Depression und er trinkt mehr als je zuvor. Die Kinder laden mittlerweile schon keine Freunde mehr zu sich nach Hause ein, weil sie nicht wollen, dass die anderen Kinder hören, wie sich ihre Eltern streiten oder sehen, wie der Vater den Alkohol missbraucht. Immerhin findet Thomas Arbeit bei einer Mühle und kann in einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit fahren. Am 4. April 1969, nach einem Streit mit ihrem stark betrunkenen Mann, angeblich so betrunken, dass er kurz vor der Bewusstlosigkeit steht, verlässt Velma mit ihren Kindern das Haus und lässt Thomas alleine zurück. Auf ganz mysteriöse Weise fängt das Haus noch am selben Abend Feuer. Nicht nur ihr Zuhause ist komplett zerstört. Thomas, Velmas Ehemann und Vater der beiden Kinder, hat es nicht mehr rechtzeitig aus dem Haus geschafft. Thomas Birke verstirbt in den Flammen des Hauses. Die Behörden stempeln seinen Tod als einen Unfalltod ab, der durch unachtsames Rauchen verursacht worden war. Velma und die Kinder flüchten in ein neues Haus. Sie versucht sich nun als Witwe durchzukämpfen und verliert sich dabei immer wieder in verschiedenen Medikamenten. Wenige Monate nach dem Verlust ihres Mannes erlebt Velma große Freude über die Leistung ihres Sohnes. Ronnie hat nun seinen Highschool-Abschluss gemeistert. Doch das Unglück verfolgt die Familie weiterhin. Kurze Zeit später geht auch ihr neues Heim in Flammen auf. Allerdings war niemand zu Hause, es wurde niemand dabei verletzt und Velma erhält Versicherungsgelder. Velma entscheidet, mit ihren Kindern zu ihren Eltern Lily und Murphy zu ziehen. Es verging nicht viel Zeit, bis Velma dann beginnt, einen Witwer namens Jennings Barfield zu treffen. Er hatte seine Frau ungefähr zu der Zeit verloren, als Velma ihren Mann verloren hatte. Und die beiden wurden wahrscheinlich ursprünglich durch den gemeinsamen Wunsch zusammengebracht, einander in ihrer Trauer zu trösten. Sie verlieben sich und heiraten am 23. August 1970. Ab nun Velma Margie Barfield. Es war eine kirchliche Hochzeit. Etwas, das Velma bei ihrer jugendlichen Flucht mit Thomas Birke verpasst hatte. Velma zieht in das kleine Haus in Fayetteville, das ihr Bräutigam mit seiner jugendlichen Tochter Nancy teilt. Die Ehe des frisch vermalten Paares läuft jedoch nicht so gut, da Jennings ein Problem mit Velmas Drogensucht hat. Daher wolle er sich auch scheiden lassen, doch dazu ist es nicht gekommen, denn Jennings erkrankt sehr plötzlich. Jennings Barfield stirbt am 22. März 1971 an einem Herzinfarkt. Velma ist nun zum zweiten Mal Witwe, der Vater mit Lungenkrebs gestraft und selbst hat sie kein Eigenheim mehr. Schon zweimal war ihr Zuhause abgebrannt. Velma scheint untröstlich zu sein, als ihr Vater dann auch noch an dem Lungenkrebs verstirbt. Sein Tod im Alter von 61 Jahren versetzte sie in schreckliche Trauer. Sie ist niedergeschlagen und lustlos, nimmt viel zu oft Medikamente ein. Einen Großteil ihrer Zeit verbringt sie im Bett. Zu Velmas Verzweiflung kommt noch die bevorstehende Trennung von ihrem Sohn hinzu. Der Vietnamkrieg tobt und Ronnie hatte das Gefühl, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er eingezogen wird. Also beschloss er, sich zu melden. Velma fleht ihn an, das Militär davon zu überzeugen, dass er bei seiner kranken Mutter bleiben dürfe, woraufhin er sich aufrichtig in diese Richtung bemüht. Ärzte schreiben an die Armee und berichten von Velmas bedenklichem Gesundheitszustand und fordern, dass Ronnie ehrenhaft aus seinem Vertrag aussteigen darf. Es funktioniert nicht und er wird angewiesen, sich in Fort Jackson in South Carolina zu melden und Ronnie tritt den Dienst an. Velma wohnt nun nur noch mit Mutter Lily und Tochter Kim. Mit Lily streitet sie sich des Öfteren. Velma behauptet, dass Lily sie ständig herumkommandiert. Sie würde sie wie eine Sklavin behandeln und die ältere Frau würde erwarten, von Hand und Fuß bedient zu werden. Lily ihrerseits ist bestürzt über Velmas häufigen Pillenkonsum und ihre Tendenz, manchmal einfach ohnmächtig zu werden, wenn sie zu viele nahm. Im März 1972 wird die 40-jährige Velma auch wegen Rezeptfälschung verhaftet. Sie bekannte sich im April schuldig und kommt letztlich mit einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe davon. Anschließend erhält Velma eine wirklich erfreuliche Nachricht. Ronnie wurde aus der Armee entlassen. Eine nicht erfreuliche Nachricht für sie. Ronnie sagt ihr, er wolle heiraten. Sie war nicht mehr die einzige Frau in seinem Leben. Ihren Segen gibt Velma nicht. Sie will ihren Sohn nicht teilen, doch das Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter pflegt sie selbst nicht so sehr. Nicht einmal nach 2 Jahren wird ihre Mutter aufgrund eines Magenvirus mit den Symptomen Erbrechen und Übelkeit sowie starker Durchfall in ein Krankenhaus eingeliefert. Doch leider können die Ärzte nichts feststellen. Es gibt keine Diagnose für Lilly und sie schafft es dann auch, glücklicherweise schnell wieder gesund zu werden. Lilly erholt sich vollständig, doch Velma wird nur wenige Monate später aufs Neue mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert. Am 23. August kommt ein guter Freund von Velma bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Sie selbst war bei dem Unfall nicht anwesend. Sie waren nicht gemeinsam unterwegs, jedoch hatten sie wohl so ein gutes Verhältnis, dass dieser Freund sie zur begünstigsten seiner Lebensversicherung ernannt hatte und Velma erhält einen Scheck über $5.000. Ihre finanzielle Situation ist solide, doch erleidet sie einen weiteren Rückschlag, als Mutter Lilly dann während der Weihnachtszeit noch einmal dieselben Symptome aufweist als im Frühjahr. Lilly Bullard verstirbt nur wenige Stunden nach ihrer Ankunft im Krankenhaus am 30. Dezember 1974. Velma steht im Krankenhaus bei ihrer verstorbenen Mutter. Im Krankenhaus, hier war sie schon öfter gelandet. Inzwischen ist sie auf verschreibungspflichtige Medikamente angewiesen und mischte ihre Pillen häufig achtlos, was dazu führte, dass sie 4-mal wegen Überdosierungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Anfang des Jahres 1975 steht Velma erneut in Konflikt mit dem Gesetz. Sie hatte eine weitere Reihe uneinbringlicher Schecks ausgestellt. Infolgedessen wurde sie in 7 Fällen verurteilt und der Richter steckt Velma in Haft. Nach ihrem 6-monatigen Gefängnisaufenthalt nimmt sie eine Stelle als Haushälterin und Krankenpflegerin bei dem Ehepaar, dem 91-jährigen Montgomery und der 84-jährigen Dolly Edwards an. Montgomery ist bettlägerig und inkontinent, dazu noch Diabetiker und hat aufgrund dieser Krankheit sein Sehvermögen sowie beide Beine verloren. Er kann sich nicht selbst ernähren. Die 84-jährige Dolly ist in etwas besserer Verfassung, aber sie ist eine Krebsüberlebende mit einer Kolostomie. Zunächst scheint Velma erfreut darüber, in ihr komfortables Backsteinhaus auf der Ranch einziehen zu können. Sie kommt mit beiden Edwards gut zurecht und findet eine Kirche, die sie gerne besucht, die First Pentecostal Church in Lumberton. Im Gegensatz zu ihrer Sucht interessiert sich Velma weiterhin aktiv für Religion und unterrichtet regelmäßig die Sonntagsschule. Nach einiger Zeit beschwert sich Dolly, Velma sei faul und unaufmerksam. Sie dachte oft, dass Velma bei der Arbeit scheitern würde und teilt ihr dies auch unmissverständlich mit. Ihre Streitigkeiten wurden häufiger und hitziger. Velma gelingt es, an ihre Scheckbücher zu gelangen und sich ohne ihre Zustimmung Schecks auszustellen. Auch der Beginn einer Liebesbeziehung mit Dollys Neffen Stuart Taylor hält Velma nicht davon ab. Am 29. Januar 1977 stirbt der mittlerweile 94-jährige Montgomery. Ärzte führen den plötzlichen Tod auf eine akute Gastroenteritis zurück. Velma bleibt, um Dolly zu helfen. Die beiden streiten gewöhnlich weiter. Und nur ein paar Wochen später, es ist der 26. Februar, ein Samstag, wird Dolly plötzlich krank und verstirbt schlagartig an einem Magenvirus. Jetzt hat Velma keinen Lebensunterhalt mehr. Aber das dauert nicht lange. Bald kümmert sie sich um ein weiteres krankes und älteres Ehepaar, den 80-jährigen Bauern John Henry Lee und seine 76-jährige Frau Record. Record ist diejenige, die besonders Hilfe braucht, denn sie hatte sich kürzlich das Bein gebrochen. Auch hier lebt Velma bei dem Ehepaar zu Hause und stellt sich unter dem Namen der Lees einen Scheck über $50 aus. Doch nach kurzer Zeit ihrer Anwesenheit, noch im April 1977, bekommt John Henry Lee heftige Schmerzen im Magen und in der Brust sowie Erbrechen und Durchfall. Sein Zustand verschlechtert sich drastisch und er verliert in den kommenden Wochen 30 Kilogramm Körpergewicht. Aber Velma kann ihm nicht helfen. Sein Zustand verschlechtert sich und sie ruft einen weiteren Krankenwagen für ihn. Doch auch das Krankenhaus kann leider für den dehydrierten, furchtbar kranken Mann kaum etwas tun. Am 4. Juni verstirbt John Henry Lee im Alter von 80 Jahren. Nur wenige Wochen vergehen, bis auch seine Frau, Record Lee, an einem Magenvirus erkrankt. Jedoch glaubt Velma, auch ihr nicht helfen zu können und sie verlässt die gebrechliche alte Dame. Velma zieht zu ihrem Freund Stuart Taylor. Stuart, Dollys Neffe, ist 56 Jahre alt, ist sehr religiös und kann über Velmas Drogenkonsum auch nur hinwegsehen, dass sie auch religiös ist. Velma lebt unehelich mit ihm zusammen, ein Schritt, der ihre Kinder schockiert hat. Heiraten will Stuart Velma aber nicht. Zusätzlich zu dem Drogenkonsum ist sie wegen Urkundenfälschung vorbestraft. Eine Tatsache, die er zufällig entdeckt hatte und ebenso zu der Entscheidung beiträgt, sie nicht legal heiraten zu wollen. Und dann ertappt er sie auch schon das dritte Mal dabei, wie sie gerade Schecks in seinem Namen fälscht. Und ein anderes Mal sah er, wie sie Geld aus seinem Portemonnaie entwendet hatte. Es ist der 31. Januar 1978, als er sie das dritte Mal erwischt und die Situation eskaliert. Die beiden streiten heftig miteinander. Er hatte ihr immer wieder vergeben, doch ist es auch mal genug für ihn. Die Stimmung der beiden ist angespannt. Doch sind sie nur wenige Tage später gemeinsam auf einem kirchlichen Fest in Fayetteville zu sehen. Schon bald während des Gottesdienstes klagt Stuart über starke Magenschmerzen und zieht sich in sein Auto, den Truck, zurück, um sich auszuruhen. Als das Treffen zu Ende war und Velma zu ihm ins Auto steigt, leidet Stuart immer noch unter Übelkeit, lehnt sich zurück und krümmt sich vor Schmerzen. Bei der Heimfahrt hält sie am Straßenrand. Ein blasser und verschwitzter Stuart stolpert aus dem Fahrzeug und übergibt sich in den Dreck. Velma bringt Stuart nach Hause. Eine fürchterliche Nacht für den kranken Mann. In den frühen Morgenstunden ruft Velma seine schwangere Tochter Alice Storms an, um ihr von dem beunruhigenden Zustand ihres Vaters zu erzählen. Bill, der Mann von Alice, nimmt den Anruf entgegen. Als sich Stuarts Zustand stark verschlechterte, bringt Velma ihn am nächsten Tag ins Krankenhaus. Seine Brust, sein Bauch und seine Arme waren alle von Schmerzen geplagt und er brach sich unaufhörlich. Nachdem sie die Fragen des Arztes beantwortet hatte, informiert Velma Alice telefonisch. Alice wiederum rief dann ihren Bruder Billy an, der direkt ins Krankenhaus eilt. Zusammen mit Velma hört er, wie ein Arzt sagt, der schreckliche Zustand seines Vaters sei Gastritis. Der Arzt verschreibt dem immer noch blassen Stuart Medikamente und sagt Velma, sie könne ihn noch am selben Abend nach Hause bringen, was sie auch tut. Der nächste Tag ist ein Freitag. Gegen 20 Uhr hatte sich Stuarts Zustand drastisch verschlechtert. Velma ruft John McPherson an, einen Nachbarn und Freund. Stuart braucht einen Krankenwagen, sagt sie ihm in einer Stimme voller Angst. McPherson ruft den Notarzt und fährt dann selbst zum Haus. Die Arme und Beine des verschwitzten und kreidegesichtigen Stuarts schlagen hin und her und er gibt unzusammenhängende Stöhngeräusche von sich. Von Zeit zu Zeit schreit Stuart vor Schmerz. Das Rettungsteam ist unverzüglich vor Ort, arbeitet schnell und effizient, um ihn in den Krankenwagen zu bringen. Ärzte eilen zu seiner Seite, aber Stuart Taylor stirbt eine Stunde nach seiner Ankunft im Krankenhaus am 3. Februar 1978. Im Wartezimmer befinden sich Velma Stuarts Kinder Alice und Billy. Der Arzt sagt, er sei über den plötzlichen Tod des Mannes verwirrt und schlägt eine Autopsie vor. Die erwachsenen Kinder fordern den Arzt auf, eine vollständige Autopsie durchzuführen. Auch aufgrund einer anonymen Anruferin, die sich später als Velmas Schwester entpuppt, erhalten die Beamten Druck, die Todesursache herauszufinden. Sie führen dann eine Autopsie an der Leiche von Stuart durch. Die Ermittler werden fündig. Spuren von Arsen aus Rattengift werden in seinem Körper gefunden. Der Arsengehalt von 0,13 mg/% wird in seinem Blut festgestellt. Seine Leber hatte einen Arsengehalt von 1 mg/%. Eines steht fest, Stuart Taylor starb an einer Arsenvergiftung. Der Verdacht fällt sofort auf Velma. Wiederum ist Velma durch die trauernde Witwe, die mit ihrem erwachsenen Sohn Ronnie Burke bei Stuarts trauernder Familie bei seiner Beerdigung saß. Velma legte tröstend einen Arm um Alice und sagte die Worte, die unter solchen Umständen von Anhängern eines Jenseits so häufig wiederholt werden. Er ist an einem weitaus besseren Ort. Die Ermittler haben den Verdacht auf sie gerichtet und laden Velma aufs Revier ein. Als die Beamten sie dann mit den Vorwürfen konfrontieren, streitet sie ab, Stuart vergiftet zu haben. Sie behauptet, die beiden seien verliebt und hätten vorgehabt zu heiraten. Sie war diejenige, die den armen Mann während seiner Krankheit gepflegt hatte. Und sie hatte ihn auch ins Krankenhaus gebracht, erwähnt sie deutlich. Ermittler Parnell warnt sie mit den Worten, Velma, du weißt, das kann bis zu deiner Mutter zurückgehen. Velma wirft dem Ermittler einen bösen Blick zu, sagt nichts und geht verärgert. Dann ruft sie ihren Sohn Ronnie an und bittet um ein Gespräch. Ihr Sohn Ronnie lebt mit seiner Frau und seinem 3-jährigen Sohn in einer bescheidenen Doppelhaushälfte am Stadtrand von Lumberton, North Carolina. Er macht sich direkt auf den Weg. Ronnie sagte seinem Vorgesetzten, er müsse gehen, um sich um einen familiären Notfall zu kümmern. Er fuhr unverzüglich zur Polizei von Lumberton und spricht mit Wilbur Lovett. Sie hatten nicht vor, Velma an diesem Tag zu verhaften, sagt ihm der Sheriff, aber sie betrachten sie als Verdächtige. Als Ronnie dann bei Velma ankommt, tröstete er sie genauso, wie er es beabsichtigt hatte. Er glaubte nicht, dass sie einen Anwalt brauchen würden. Anwälte sind schließlich furchtbar teuer und er und seine Mutter sind Menschen mit sehr begrenzten Mitteln. Die Polizei würde bald erkennen, dass sie nichts mit Stuarts Tod zu tun haben konnte und es einfach fallen lassen. Es besteht kein Grund zur Sorge, versichert er ihr. Velma sagt, sie könne so etwas unmöglich tun. Dann beginnt sie zu schluchzen. Schließlich hört sie auf zu weinen und erzählt ihrem Sohn etwas, was er nie erwartet hätte. Ihre Worte waren sanft, fast ein Flüstern, aber dennoch unverkennbar klar. Ich wollte ihn nur krank machen, sagt sie. Aus Angst entdeckt worden zu sein, mischte sie ein Rattengift aus Arsenbasis in sein Bier und seinen Tee. Ihr Sohn ist es, dem sie sich öffnet. Er hat das Gefühl, als wäre ihm der Boden weggerissen worden. Er erinnert sich an die liebevolle Mutter, die ihn gefüttert und gekleidet, seine Schnittwunden verbunden und seine laufende Nase abgewischt hatte. Eine gewissenhafte Mutter für ihn und seine Schwester gewesen. Sie hatte ihn in die Kirche mitgenommen und ihm Recht und Unrecht beigebracht, ihn diszipliniert und ihn dazu ermutigt, immer sein Bestes zu geben. Dieses Bild war mit dem Vergifter von einem Menschen nicht zu vereinbaren. Es müsse ein Unfall gewesen sein. Aber seine Mutter hatte diesen verursacht. Sie müsse zur Polizei gehen und es erklären. Velma weint leise, als sie auf dem Beifahrersitz im Auto ihres Sohnes sitzt und Richtung Polizeirevier fährt. Ronnie kann bei der Befragung nicht bei ihr sein, jedoch lehnt sie einen Anwalt als Beistand ab. Mit der Hilfe des Sohnes gesteht Velma die Vergiftung und wird wegen eines Mordes ersten Grades an Stuart Taylor angeklagt. Es vergehen nur wenige Tage und Velma spricht das Unvorstellbare für ihre Familie aus. Velma gesteht, eine weitere Person vergiftet zu haben, nämlich ihre Mutter Lily im Jahr 1974, nachdem sie in Lillys Namen einen Kredit über $1,000 aufgenommen hatte. Hinzu kommt, dass sie angibt, auch für den Tod von den Edwards und von John Henry Lee verantwortlich zu sein. Das Bild der liebenden und fürsorglichen Mutter ist nun verschwunden. Familie und Freunde von Velma haben nicht geahnt, dass sie es selbst war, welche dafür sorgte, dass die ganzen Menschen in ihrem Umfeld starben. Sie nahm immer an den Beerdigungen ihrer Opfer teil und schien aufrichtig, um sie zu trauern. Doch toxikologische Untersuchungen werden zeigen, dass Velma der Grund war, weshalb sie beerdigt wurden. Die Leiche von John Lee wurde exhumiert und die Ergebnisse zeigen, dass seine Leber einen Arsengehalt von 2,8 mg/% und das Muskelgewebe einen Arsengehalt von 0,3 mg/% aufwies. Auch nachdem sie die Leiche von Frau Edwards exhumiert haben, stellen sie einen Arsengehalt von 0,4 mg/% in ihrem Muskelgewebe fest. Als die Ermittler dann einen weiteren Blick in die Vergangenheit von Velma werfen, kommt sie zu dem Entschluss, dass dies womöglich nicht die einzigen Morde waren. Daraufhin wird die Leiche ihres verstorbenen Mannes Thomas Barfield exhumiert und auch hier werden ebenfalls Spuren von Arson festgestellt. Velma wird mit dem Fakt konfrontiert, doch streitet ab, ihn getötet zu haben. Obwohl sie die anderen Morde zugab, wird Velma schlussendlich nur wegen des Mordes an Stuart Taylor vor Gericht gestellt. Ihre Verteidigung besteht darin, dass sie nicht vorhatte zu töten, sondern nur ihr Opfer krank zu machen, während sie versuchte, Diebstähle zu vertuschen. Wenn sie krank werden, hat sie mehr Zeit, um das Geld zurückzugeben, so Velmas Gedanke. Sie sagt, sie habe den Ärzten nicht erzählt, was sie getan habe, weil sie befürchtete, ins Gefängnis zurückgebracht zu werden. Sie gibt zu, Schecks gefälscht zu haben, weil sie drogenabhängig ist und diese nicht aus eigenen Mitteln bezahlen konnte. Ihre Methoden waren zweifelhaft, ungeschickt und deutlich gekennzeichnet. Velma brauchte Medikamente, Velma brauchte Geld dafür. Velma tat, was nötig war, um es zu bekommen. Ihre Verteidigung plädiert also auf Unzurechnungsfähigkeit. Wenn das wahr wäre, hätte sie sich nur des Mordes zweiten Grades schuldig gemacht und das Todesurteil würde nicht einmal zur Debatte stehen. Doch es versteht sich von selbst, dass die Jury von dieser Verteidigung wenig beeindruckt ist. Die Beratung dauert weniger als eine Stunde, bevor sie Velma Barfield wegen Mordes ersten Grades verurteilen. Abgesehen von der motivlosen Ermordung von den Edwards, handelte es sich bei allen um verpatzte Versuche, Fälschungen und Diebstähle zu vertuschen. Velma wird zum Tode verurteilt und sie wirkt im Zeugenstand kalt und gleichgültig und applaudiert dem Bezirksstaatsanwalt tatsächlich, als dieser seine Schlussrede hält. Dann wird Velma abgeführt. Sie ist fortan in der Abteilung für psychiatrische Fälle des Zentralgefängnisses untergebracht. Als einzige Frau im Todestrakt von Raleigh drückt Velma jetzt ohne Drogen ihre Reue darüber aus, dass die Pillen jahrelang ihr Urteilsvermögen getrübt und ihren moralischen Kompass zerstört hatten. Allerdings kann sie nicht wirklich erklären, warum sie getötet hatte. Noch während ihres Prozesses hatte sie viele ihrer gewohnten Medikamente erhalten. Ihre ersten Tage als verurteilte Gefangene verbrachte sie ohne und sie zeigte die klassischen Symptome eines kalten Entzugs: Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Übelkeit, kalter Schweiß und heftige Kopfschmerzen. Doch diese Zeit hat Velma mit der Religion überstanden. Sie beginnt Bibelstudien zu leiten und in Schwierigkeiten geratene Straftäterinnen zu beraten. Sie kümmert sich um viele ihrer Zellengenossen. Viele sind berührt von der Traurigkeit ihrer Geschichte und der Aufrichtigkeit ihrer Liebe zu Christus, sowie die Schönheit ihres christlichen Zeugnisses in diesem Gefängnis. Die Berufungen, sie zu retten, ziehen sich vor verschiedenen Gerichten hin. Dabei wird Velma von zahlreichen religiösen Führern vertreten. Ihre letzte Berufung wird am 30. Oktober 1984 beim Obersten Gerichtshof von North Carolina mit der Begründung eingereicht, dass sie in ihrem ursprünglichen Verfahren aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit inkompetent gewesen sei. Dies wird schließlich vom Gericht abgelehnt. Nach 6 Jahren im Todestrakt, am 2. November 1984, ist es für Velma soweit. Nach dem Gesetz von North Carolina hat sie die Wahl zwischen der Hinrichtung durch tödliches Gas oder einer tödlichen Injektion. Sie entscheidet sich für Letzteres. Doch Velma erträgt den Gedanken an ihre letzte Mahlzeit nicht. Sie will keine Todeskost und bittet einen Wachmann, ihr stattdessen Coca-Cola und Cheese Doodles zu holen. Für die Hinrichtung zieht sie ihren eigenen rosa Pyjama an. Darunter trägt sie eine Windel. An ihrer Brust ist ein Stethoskop und ein Herzmonitor befestigt. Velma hat offensichtlich wenig Angst vor dem, was vor ihr liegt, und wird mit den Worten zitiert: "Wenn ich um 2 Uhr morgens in diese Kammer gehe, ist das mein Tor zum Himmel." Katheter wurden in ihre Arme eingeführt und es wurde mit einer Kochsalzlösung begonnen, bevor sie wenige Minuten vor 2 Uhr morgens in die Hinrichtungskammer gerollt wird. An jedem der Infusionsleitungen sind 3 Spritzen angebracht, die von 3 Freiwilligen bedient werden. Bei einer der Infusionsleitungen handelte es sich tatsächlich um eine Attrappe, sodass keiner der 3 Freiwilligen sicher sein konnte, ob er sie tatsächlich getötet hatte oder nicht. Velma Barfield wird um 2.15 Uhr für tot erklärt. Die Hinrichtung verlief reibungslos. Dann wurde sie auf einem kleinen ländlichen Friedhof in North Carolina in der Nähe ihres ersten Mannes Thomas Burke beigesetzt. Nach ihrem Tod sorgte Velma international für Schlagzeilen, als sie als die erste Frau seit 1962 und seit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976 in Amerika hingerichtet wurde. Sie erlangte Berühmtheit als die Todestrakt-Oma und war auch die erste Frau, die durch eine tödliche Injektion hingerichtet wurde. Dies war die Geschichte von Velma Margie Barfield. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Unsere heutigen Helden kommen auch aus North Carolina. Man bekommt nicht alle Tage einen Anruf mit der Bitte, eine verzweifelte Eseldame aus einem Senkloch zu befreien. Zumindest nicht die Feuerwehrabteilungen Wake Forest Fire und Pressfield Volunteer in North Carolina. Mit vereinigten Kräften und weiterer Unterstützung des Raleigh Urban Search and Rescue Team sind sie Teil einer ziemlich denkwürdigen Rettungsaktion. Wie genau und warum die Eseldame in das Loch gefallen ist, kann niemand mit Sicherheit sagen. Sich selbst hat Dora die Grube aber wohl nicht gegraben. Tatsache ist, Dora sitzt fest. Und zwar deutlich unter der Erdoberfläche von Granville County in North Carolina. Und weder ein noch 2 Rettungstrupps sind ausreichend, um die große Eselin wieder auf sicheren Boden zu befördern. Gemeinsam entwerfen die 3 Teams eine 3-Fuß-Konstruktion, mit der sie Dora aus der Grube hieven. Nach 3 Stunden dürfen die Retter schließlich jubeln. Die Eseldame hat wieder sicheren Boden unter den Hufen und die Aktion ohne Verletzungen überstanden. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen und eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.